habe 30 Minuten bis 45 Minuten Zeit und ich soll euch sitzen. Der Auftrag und die... Gut, ich werde euch nicht einheizen, sondern ich werde euch etwas erzählen von unserem Gott. Wir haben das Thema hier drauf. Der Herr ist mein Friede, Yahweh Shalom. Das ist ein gutes Thema. Falls ihr es noch nicht erfahren habt und noch nicht wisst, wir haben den ersten Advent. Meine Predigt ist keine Erst-Advents-Predigt, aber sie passt trotzdem in die Zeit rein. Wir sind ja in der Serie von Nehemia. Lass dich inspirieren von Nehemia, dem Erweckungsmann. Dass Nehemia ein Mann war, der seinen Gott kannte, und dass Nehemia durch die Hilfe von Gott etwas vollbracht hat, was ja eigentlich unmöglich ist, nämlich er hat die Mauer von Jerusalem in 52 Tagen fertiggestellt. Und innerhalb dieser Serie haben wir angefangen, über die Namen Gottes zu reden, zu predigen. Mehr zu erfahren, so wie sich Gott den Menschen im Alten Testament vorgestellt hat, wie sie ihn erlebt haben, weil das sagt einiges aus, eben auch zur Zeit, als Nehemia dieses Werk vollbrachte. Und unser Thema heute, ich habe für die, die nicht Hebräisch können, habe ich die Übersetzung drunter geschrieben, Shalom. Der Name Yahweh Shalom oder Jehovah Shalom, der Herr ist Friede. Und damit ihr auch wisst, was in den nächsten 30 bis 40 Minuten gemäß Jürg passiert, habe ich euch ein ausgiebiges Inhaltsverzeichnis gemacht, dass das so aussieht. Das heißt, ich habe 4 Punkte, für mich auch wichtig, damit ich mich nicht verliere, die Predigt plötzlich 2 Stunden geht, halte ich mich ein bisschen an diese Struktur. Gut, in einem ersten Teil der Begriff Shalom. Shalom ist hebräisch, wie gesagt, und heißt Friede. Wenn ich in der Wikipedia nachschaue, was denn die vom Frieden erzählen, was Frieden ist, dann heißt es dort, Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. So, das ist die Definition von Frieden. Ich kann euch verraten, dass Shalom und Wikipedia verschiedene Meinungen haben. Der Begriff Shalom geht viel weiter darüber hinaus. Er bedeutet Ganzheit, Vollständigkeit, Perfektion, Sicherheit, Wohlbefinden. Shalom kommt aus einem Leben im Einklang mit Gott. Und die Frucht aus diesem Einklang ist dann Harmonie mit anderen, Wohlstand, Gesundheit, Zufriedenheit, Unversehrtheit, Ganzheit, Wohlergehen. Na, wie klingt denn das? Shalom ist im heutigen Israel ein gebräuchlicher Gruß, wenn man sich begegnet oder wenn man sich verabschiedet. Wenn man also Shalom sagt, heißt das nicht einfach Hallo oder ich wünsche dir einen guten Tag, sondern in seiner tiefsten Bedeutung vom alttestamentlichen Bild her heißt das, dass es die Hoffnung ausdrückt, dass es der Person in jedem Sinn des Wortes gut geht, dass sie erfüllt, zufrieden, wohlhabend, gesund und im Einklang mit sich selbst, den anderen und mit Gott ist. Shalom. Da haben die Juden und die Israeliten noch einen ganz anderen Bezug, weil sie eben in dieser Sprache daheim sind. Der erste Punkt haben wir abgehakt. Wir kommen zum zweiten Punkt, Gideon. Wo und in welchem Moment hat sich Gott, Yahweh, Shalom, vorgestellt? Und aufgrund von welchen Erlebnissen haben die Männer, die Frauen, die Menschen damals ihn so genannt? Das haben wir jetzt in der letzten Zeit immer gemacht, dass wir schauen, wo kommt denn der Name erstmals her? Und wir finden das im Alten Testament im Buch der Richter. Zeitlich einzuordnen, ca. 1200 Jahre vor Christus. Die Israeliten hatten so gewaltige Erlebnisse mit Gott gehabt. Das kennen wir. Das sind die Kindergeschichten, die unsere Kinder hören. Sie wussten, was der rechte, Weg mit Gott war. Sie wussten auch, dass sie Segen oder Fluch wählen konnten. Und doch sind sie immer wieder abgefallen. Und in diesem sechsten Kapitel vom Buch Richter beginnt es einmal mehr wie so oft. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und weiter heißt es, da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Dann erzählt die Geschichte, wie die Midianiter die Israeliten unterdrückten. Und im Vers 6 heißt es, die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Der Sänger Xavier Naidoo singt in einem Lied, der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst, sonst reift er nicht. Und das klingt vielleicht hart, aber es ging wohl den Israeliten damals so und es geht den Menschen und uns heute oftmals gleich. Und im Folgevers lesen wir dann, als sie zum Herrn um Hilfe schrien, sandte er einen Propheten zu ihnen. Der verkündete so und so und so, das will ich jetzt nicht lesen. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das heißt, sie rufen Gott um Hilfe, er sendet eine Antwort und sie hörten nicht. Und dann kam der Moment, wo dann Gott sich einmal mehr erbarmt hat. Der Engel des Herrn kam nach Ophra. Ophra liegt da gerade rechts. Da, ein bisschen weiter rechts, ganz in der Nähe vom See Genezareth. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter die Eiche. Gideon war gerade am Weizendreschen verborgen, um das Getreide vor den Midianitern zu verstecken. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du großer und starker Kämpfer. Das ist vielleicht mal so ein Gruß. He? Was ist jetzt die erste Reaktion von diesem Gideon? Engel, da siehst du etwas falsch. Wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr hat uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Gideon weiß also, und das sagt er auch, dass er von den Wundern von Gott von früher weiß. Und er weiß auch ganz genau, warum sie in der Lage sind. Denn es ist nicht so lange her, dass der Prophet dem Volk das gesagt hat. Aber von Einsicht keine Spur. Im Gegenteil, Gott hat uns verlassen, er hat uns ausgeliefert. Und hier ist so ein sympathisches Beispiel, der Engel ignoriert das. Und wir lesen, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Wie ist jetzt die zweite Reaktion von diesem Gideon? Engel, du hast dich an der Adresse geirrt. Meine Sippe ist die kleinste und ich bin der Jüngste unserer Familie. Und der Engel ignoriert auch das. Und wir lesen, der Herr versprach, ich stehe dir bei, du wirst die Midianiter schlagen. Wie ist die nächste Reaktion von Gideon? Jetzt wird es langsam krass. Ich lese aus einer Übersetzung Hoffnung für alle. Und Gideon wird uns allen vielleicht länger sympathischer. Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Und dann geht er ins Haus, backt Kuchen, viele Kilo Mehl braucht er da. Er schlachtet einen Ziegenbock, das dauert seine Zeit. Er kommt zurück und bietet das dem Engel des Herrn, dem Gast unter der Eiche an. Und der Engel ist aber nicht von dem, sondern er sagt Gideon, dass er alles auf diesen Felsen legen soll. Und dann kommt ein Feuer aus dem Felsen und verbrennt alles Essen. Und zugleich verschwand der Engel. Wir lesen. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und dann heißt es, da sprach der Herr zu ihm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Engel ist. Vorher heißt es, der Engel ist verschwunden. Und hier heißt es, da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst. Kennt ihr das? Fürchtet euch nicht. Wie oft hören wir das? Gideon, hab keine Angst. Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Shalom. Das ist der Ort, wo das in der Bibel zum ersten Mal so vorkommt. Der Gideon verlangt dann noch weitere Zeichen. Ihr müsst das mal lesen, das ist ganz spannend. Hier sehen wir das Bild von der Wolle. Einmal sagt er, ich möchte noch ein Zeichen, bitte Gott, mach doch so, dass der Boden nass ist und die Wolle trocken. Gott macht auch das. Und dann sagt er, bitte mach es umgekehrt. Gott macht auch das. Und gibt ihm auch seinerseits diverse spezielle Erlebnisse, so wie die Geschichte, wo das Volk, das Kriegsvolk von 22.000 Kriegern auf 300 reduziert werden sollte, damit Gott die Ehre für den Sieg bekommt und nicht Gideon. Die Begegnung mit Gideon, von Gideon mit dem Engel des Herrn, hat Gideon verändert. Obwohl er ein Zweifler war, obwohl er in der Gesellschaft nicht wichtig war, nach der persönlichen Begegnung mit Gott, mit dem Gott des Friedens, nach der Zusage von Gott, dass Gideon keine Angst haben muss, hat Gideon ihm einen Altar gebaut. Und das ist ein Schritt. Ein Altar ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott Gideon angebetet hat. Und es ging weiter. Gideon war gehorsam und wurde mutig. Er nahm dann 10 Knechte und hat den Altar von Baal, der sein Vater erbaut hat, in der Nacht niedergerissen. Das war ein Auftrag von Gott. Und er hat gehorcht. Und zudem sollte er den Pfahl der Göttin Aschera umhauen. Das hat er dann gemacht. Und die Geschichte könnt ihr weiterlesen, was alles noch daraus geworden ist. Was heißt das für uns heute? Fühlst du dich auch unterdrückt oder verlassen wie Gideon? Fühlst du dich auch klein oder der Kleinste oder die Kleinste? Wir haben heute schon eine Zusage an jemanden, wo Gott sagt, hey, fühl dich nicht klein. Gott weiß um deine Situation. Und Gott sagt auch, dass er dir beisteht. Was belastet uns? Was beunruhigt uns? Was will uns den Frieden rauben? Haben wir uns auf Kompromisse eingelassen, die unseren Glauben gefährden? Wenn wir uns in den Fragen wiederfinden, dann sollten wir gleich wie die Israeliten damals zu Gott schreien. Ihn bitten, dass er uns nahe zu sich zieht und uns von den Feinden unserer Seele erlöst. Ihn bitten, dass er uns mit seinem Frieden, mit seinem Shalom begegnet, gleich wie damals dem Gideon. Wir lesen im Neuen Testament: Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Das ist eine Aufforderung, eine Einladung. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt. Das kriegen wir nicht in den Schädel rein, wie das möglich ist, Friede Gottes zu erleben. Eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was für eine herrliche Einladung. Ich will dann aber auch sagen, Gideon hat sich später ein Gottesbild gemacht und hat das in seiner Stadt Ophra aufgestellt, Ophra, und ganz Israel hurte ihm nach, heißt es. Das heißt, er wurde irgendwo rückfällig. Es heißt dann auch, das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Und wenn ihr das weiterlest, sein Haus wurde dann ausgerottet. Seht ihr diese Schärfe von Gott? So wie Jürg gesagt hat, ein Ja, ein Nein. Eine Klarheit. Und trotzdem wird dann Gideon, und das ist ja wieder spannend, im Neuen Testament, im Hebräer, mit anderen Glaubenshelden aufgezählt. Es heißt, weil sie Gott vertrauten, konnte Großes durch sie tun. Und das hat sich nicht verändert. Wenn Menschen Gott vertrauen, kann Gott durch diese Menschen Großes tun. Ein kleines Amen aus den hinteren Reihen habe ich gehört. Mit Gideon hatten dann die Israeliten wieder mal 40 Jahre Ruhe. Und dann fing es wieder an. Not, zu Gott schreien, und Gott beauftragt einen Mann oder eine Frau. Erinnert euch an Richterin und Prophetin Deborah, durch die er dann wieder Rettung bringt. Wir landen beim dritten Punkt, Friedefürst. Die Israeliten, das Volk Gottes, die Juden, hatten die meiste Zeit Krieg. Der Grund war wohl meistens oder fast immer, und das obwohl sie genau wussten, was Gott will und dass sie Gott erlebt haben, dass sie sich nicht daran hielten. Aber der Schlamassel hat schon viel früher angefangen. Und wenn wir da ein bisschen näher das anschauen wollen, dann müssen wir an den Anfang der Bibel zurückgehen und da landen wir im Paradies bei Adam und Eva. Jetzt kommt es mit Adam und Eva. Ich scheue mich nicht, das anzusprechen. Und ich will euch ein paar Sachen sagen, vieles wisst ihr und vielleicht ist etwas für euch neu, weil dort hat es ja angefangen. Die Menschen träumen heute noch vom Paradies. Sie singen vom Paradies. Sie singen vom Garten Eden. Sie haben eine Sehnsucht. Warum? Ja, da war es paradiesisch schön. Und warum war es paradiesisch schön? Da war Shalom. Leben im Einklang mit Gott. Der Mensch ist dem Verführer, der Schlange, dem Teufel, dem Vater der Lüge, so sind alle seine Namen, wie es beschrieben ist, auf den Leim gegangen und hat sich gegen Gott entschieden. Wegen dem Ungehorsam, wegen dem Nichtvertrauen, wegen dem Nichtglauben musste der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Es gab eine Trennung, eine furchtbare Trennung. Der Mensch musste die Gegenwart Gottes verlassen, er musste den Shalom verlassen. Was für eine Tragik, getrennt von Gott, getrennt vom Shalom. Es heißt, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden, An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Ich nehme später noch einmal Bezug auf das. Und gleich in der ersten Familie gab es einen Mord. Der Kain hat den Abel erschlagen. Und so ging es weiter auf der Welt. So ging es weiter in der Bibel. Wir leben heute viele Jahre später und schaut die Welt an. Aber, und zum Glück gibt es das Aber, hat Gott einen Rettungsplan und er hat eine Lösung für den Schlamassel. Er verrät seinen Plan den Propheten, die verstehen das zwar nicht. Irgendwo heißt es auch, dass das ein Geheimnis ist, dass die Engel gerne reinschauen würden. Sie verstehen es zwar nicht, aber sie schreiben es auf und sie erzählen es den Menschen und dann können wir eben dann auch lesen. Propheten haben eine Botschaft von Gott. Sie erzählen etwas zur aktuellen Situation oder sie sagen etwas, das in der Zukunft liegt. Und da lesen wir, und das ist eine Stelle, die ihr kennt, im Jesaja sagt der Prophet, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Das ist schon lange prophezeit und gesagt, wie das denn aussehen wird. Denn ein Kind ist uns geboren, heißt es, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen. Hier wird jemand angekündigt. Wenn man bekannte Persönlichkeiten ankündigt, dann braucht man oft so Titel. Würde jetzt zum Beispiel der David Beckham hier vorbeikommen, dann würden wir sagen, der Flankengott kommt vorbei. Oder würde der Herr Gabriel vorbeikommen, dann würden wir sagen, der Weinpapst, der Schweizer Weinpapst kommt uns besuchen. Oder die Popqueen oder was auch immer. Hier wird jemand angekündigt. Sein Name, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hier kommt nicht irgendeiner, hier kommt nicht ein Unterhändler mit einem Friedensangebot, hier kommt der Fürst des Friedens, hier kommt der Fürst des Shalom, hier kommt Gott selber. Wir haben Advent und gehen gegen Weihnachten zu. Und der Engel des Herrn hat nicht nur dem Gideon, nicht nur dem Propheten im Alten Testament, er hat auch den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem diese fantastische, herrliche, gute Botschaft gesagt: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Und er redet vom Kindlein in der Krippe. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Er bringt der Welt Shalom. Er bringt der Welt Frieden. Gott ist zu den Menschen gekommen, um Frieden zu bringen. Nicht nur Frieden für die Seele, nicht nur, dass es auf der Welt besser aussieht und die Kriege aufhören, es geht um viel mehr. Frieden hat auch mit Versöhnung zu tun. Nicht nur, dass du dich mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Nachbarn versöhnst, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass Versöhnung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung passiert. Wir lesen im Neuen Testament, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich nach Erlösung sehnt, nach Versöhnung sehnt. Es geht darum, dass die Versöhnung zwischen dem Schöpfer und dem Menschen passiert. Und das konnte Gott nicht delegieren. Das musste er selber machen. Das war Chefsache. Denn Gott hat beschlossen, lesen wir im Kolosser, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Was für ein Auftrag! Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Wir haben vorher vom Advent geredet und jetzt landen wir schon bei Ostern. Jesus war als Kind in der Krippe der Friedefürst. Er war es als 12-Jähriger im Tempel und er war es auch, als er am Kreuz hing. Und auch das haben die Propheten vorausgesagt. Und viele von euch hören diese Bibelstelle vielleicht zum 100. Mal. Es hindert mich nicht, sie zu sagen, weil sie gut ist, weil sie uns ermutigt. Schon früh hat es geheißen, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und im Neuen Testament lesen wir, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, fern, schon damals im Paradies, sie waren plötzlich fern, die ihr fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er ist unser Shalom. Als Jesus am Kreuz gehangen hat. Und das hat er freiwillig getan. Darum ist er auf die Welt gekommen. Als er starb, und das wissen die meisten, da riss der große, schwere Vorhang im Tempel, der die Trennung zum Allerheiligsten war, der riss entzwei. Und das ist so ein herrliches, symbolisches Bild, dass der Weg zum Allerheiligsten, der Weg zu Gott wieder frei ist. Die Trennwand ist niedergerissen. Der Weg zum Baum des Lebens ist wieder frei. Der Weg zurück zum Shalom ist wieder frei. Ich weiß nicht, ob es theologisch korrekt ist. Im Anfang der Bibel, wo es heißt, dass der Mensch vertrieben wurde und Cheruben mit Flammenschwertern den Zugang zum Baum des Lebens verhindern, dass der Mensch in seiner Schlechtigkeit nicht ewig leben muss, durch das Blut von Jesus kommst du an diesen Cheruben vorbei. Ist das nicht eine gute Botschaft? Wir kommen zum vierten Punkt, du und ich. Ich sage euch nichts Neues, wenn ich sage, dass die Welt im Argen liegt. Wir haben Religionskriege, wir haben Erdölkriege, wir haben andere Kriege. Menschen machen sich Gottesbilder. Menschen meinen, durch Religion Gott näher zu kommen. Menschen haben ein Werksdenken und meinen, sie könnten sich den Himmel verdienen. Menschen sehnen sich nach Frieden. Und viele meinen, den könnte man kaufen. Werte verändern sich, Weltanschauungen verändern sich, Moral und Ethik sind auf einem schweren Prüfstand. Es gibt viele Angebote der Erlösung. Es wird den Menschen vieles versprochen. Die Ideen der Menschen, wie man zufrieden kommt, sind vielfältig. Kennt ihr Alfred Nobel? der hat das Dynamit erfunden und damit viel Geld verdient. Und vor seinem Tod hat er auch veranlasst, dass das viele Geld in so einen Fund, in einen Topf kommt. Und hat dann gesagt, dass dieses Geld gebraucht werden soll für Menschen, die dem Friedensgedanken nahe sind oder sich für Frieden einsetzen, denen soll man dann einen Friedenspreis geben. Der Friedensnobelpreis kommt von Alfred Nobel, wo das Dynamit erfunden hat. Ist ja krass, oder? Und den haben mittlerweile ein paar Menschen bekommen. Einer davon ist Arafat, der Terrorist mit dem Nobelpreis. Was hat denn die Menschheit für Ideen? Das ist im Endeffekt ein Witz. Hier kommt noch ein zweiter, den kennt ihr auch. Das ist der gleiche Witz. Oder sollte ich sagen Hohn? Während jedem Tag seiner Regierung hat er Krieg geführt. Einer hat gesagt, pro Tag wurden 3 Bomben abgeworfen. Und er kriegt diesen Friedensnobelpreis der Welt. Und wir als Menschen, die Gott vertrauen, sind da mittendrin. Es heißt dann in einer Übersetzung, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Steht in der Bibel. Würden die Menschen doch Bibel lesen? Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ist das nicht eine gute Botschaft? Den Frieden, den Jesus vom Himmel auf diese Welt getragen hat, den hinterlässt er uns. Ich komme jetzt auch zum Abschluss und die Lobpreisband könnte sich schon mal bereit machen, weil wir werden nachher noch 1 oder 2 Lieder singen. Gott kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und hier diese Welt, das ist sein Eigentum. Er hat es geschafft. Die Menschen sind von ihm geschaffen. Die gehören grundsätzlich eigentlich zu ihm. Sind aber leider durch die Trennung auf der anderen Seite. Die Menschen haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn sogar umgebracht. Und das war keine Niederlage, sondern das war der Plan von Gott. Wie wollen wir das packen? Da verstehen wir, wenn Menschen uns komisch anschauen. Du bist doch von gestern. Du bist irgendwie ein Fundamentalist. Bin ich doch gerne, wenn ich Shalom habe. Er hat sein Friedensangebot gemacht, sein Angebot zum Shalom. Jesus hat einen Friedensvertrag aufgesetzt und unterschrieben, und zwar mit seinem Blut. Der Weg ist offen. Und nicht zuletzt, weil er gesagt hat, Jesus, dass das der einzige Weg ist, hat er dauernd Konflikte. Diese gute Botschaft müssen wir doch erzählen. Die ganze Welt redet von dem und wünscht sich das und ist tief eingebaut, diese Sehnsucht. Und wir können sagen, wir wissen von der Bibel her, wie du zu Shalom kommst. Ich habe mir vorher erinnert, es ist jetzt 30 Jahre her, wie ich den Gott des Friedens erlebt habe. war damals in der Zeit, Weihnachten habe ich immer gehasst. Weihnachten war ich viele Weihnachten stockbetrunken, weil ich mit dieser Religiosität nicht umgehen könnte, mit diesem Licht, wo nichts dahinter steckt. Und in der Zeit war ich so ziemlich am Ende. Ich habe 3 Pakete geraucht, ich habe getrunken wie ein Weltmeister, ich habe gekifft, ich habe mich auf dem Friedhof wiedergefunden, auf der Friedhofmauer, Mitternacht, ich hatte Hilfe von dort angenommen. Und dann habe ich den Gott des Friedens erlebt. Wir wollen ja Zeit nehmen. Gott redet heute. Gott streckt sich aus, will Menschen helfen. Nicht mit der Keule, nicht mit Anklage, nein, mit Versöhnung, mit Angebot, mit Liebe. Der Vertrag ist bereit. Gott wartet auf eine Antwort von uns. Seit damals. Heute ist es das Gleiche. Wollen wir die Zeit nehmen, Jürgen, du kannst das übernehmen.